Hallo, liebe Ermittler, willkommen zur 25. Folge von Aktenzeichen Arkham. Unser Ermittlerbüro feiert Jubiläum und deswegen habe ich mir für diese Folge Unterstützung geholt. Eine kleine Anmerkung vorweg: Dies wird das erste Mal sein, dass ich einen Gast im Podcast habe. Von daher gibt es noch ein paar kleinere technische Schwierigkeiten, wie beispielsweise unterschiedlich laute Tonspuren. Entschuldigung dafür, aber das soll uns nicht davon abhalten, das 25. Jubiläum ein wenig zu feiern. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Jubiläumsausgabe von Aktenzeichen Arkham. Hallo, liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser 25. Jubiläumsfolge habe ich was ganz Besonderes für euch. Zu Gast ist nämlich der Sebastian Roth vom Channel Arkham Horror LCG Germany. Hallo, Sebastian.
Hallo, Chris.
Ja, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Bin echt schon gespannt. Das Wesentliche wird es ein bisschen drum gehen. Ja, natürlich um Arkham. Und dann über den Facebook-Channel, wie das alles so kam und ein paar Hintergründe. Genau, aber zuerst, wie geht's?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Die Feiertage gut rumgekriegt, sozusagen. Vor den Feiertagen hatte ich eine kleine Auszeit gezwungenermaßen. Aber das ist dann manchmal so. Wie gesagt, mir geht's ganz gut. Ich habe noch kurz vor den Feiertagen oder beziehungsweise am Heiligabend auch noch glücklicherweise die Kampagnenbox zu Am Rande der Welt bekommen. Also von daher, ich bin ausgerüstet.
Sehr schön. Ja, bei mir sind wir mittlerweile auch da. Hast du schon reingeschaut?
Bisher bin ich noch nicht zugekommen, reinzuschauen. Vor allem interessiert mich ja, dass das neue Kampagnenbuch, der Leitfaden in Ringbuchheftung, da bin ich schon extrem drauf gespannt, wie der so rüberkommt. Genau.
Ja, ich habe es schon mal aufgemacht. Der Leitfaden ist auf jeden Fall recht stylisch geworden, sehr schön gemacht und mit sehr viel Text. Also man hat viel zu lesen, wenn man dann die erste Kampagne spielen wird, aber dazu bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Das kommt dann bald, ja. Hast du schon eine Idee, mit welchen Ermittlern du deine erste Am Rande der Welt-Kampagne starten möchtest?
Ehrlich gesagt habe ich noch keine Idee, aber ich tendiere schon dazu, das schon expeditionsmäßig thematisch aufzubauen. Also jetzt fallen mir die ganzen Namen gerade nicht ein. Den Expeditionsleiter, der bei Vergessenes Zeitalter natürlich dabei ist.
Leo Anderson,
kann das sein? Genau, Leo Anderson, genau, dann Ursula Daunt passt natürlich auch dazu, auch wenn sie natürlich Dschungelkleidung tragen, ist vielleicht ein bisschen kalt in der Antarktis, aber passenderweise passen die, denke ich, dazu. Also ich tendiere damit zu spielen. Da muss man mal schauen, ich bin ja eher mit einer Vierergruppe unterwegs und da hat natürlich jeder seine eigenen Präferenzen. Aber wenn ich so, ich sag mal, solo zweihändig spielen würde, dann würde ich mir vielleicht so eine Kombo aus den wirklich Expeditionsleuten schaffen. Also ich versuche auch immer so ein bisschen thematisch zu bleiben, wenn es um die Charaktere geht, die Kampagnen durchlaufen.
Sehr cool, sehr cool. Also schön cool, dass ihr immer zu viert spielt. Wir sind immer zu zweit, quasi immer zwei Kampagnen. Mhm. Aber zu viert ist natürlich auch witzig.
Ja. Ja, aber ja, es dauert ein bisschen länger. Also das ist, also ich merke, wenn ich alleine bin, bin ich zügiger unterwegs. Gut, ich kann natürlich, ich kenne meine beiden Kartenhände sozusagen, aber im Viererspiel muss man auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit man da entsprechend durchkommt.
Ja, ja.
Und natürlich, das Begegnungsdeck ist natürlich heftiger. Also vier Karten ziehen pro Runde ist natürlich nicht so. Mittlerweile nachrüsten, habe ich ja das Gefühl, wird immer schlimmer. Zieht man dann bis zu sechs Karten, aber irgendwie muss man halt durchkommen und klarkommen.
Stimmt, ist mit dem Nachrüsten dazugenommen, ja, habe ich auch beobachtet. Ja, vor allem wird es fies, wenn man bei vier Leuten dann ja drei oder vier Gegner zieht in einer Runde, dann hat der Monster-Manager auch nicht was zu tun.
Genau. Also meistens haben wir ein bis zwei Leute, die dann ordentlich kämpfen können auf jeden Fall. Und Aber wie man es kennt eigentlich, ist so wie mit dem Chaosbeutel, man zieht ständig rot, also den Tentakel, zieht halt der Sucher entsprechend immer das Monster und der Guardian zieht immer die Treachery mit Intellektprobe.
Was wir jetzt ganz vergessen haben, wir sind ja schon mittendrin in Arkham. Willst du dich noch kurz vorstellen, wer du
Ja,
bist,
genau.
woher du herkommst?
Ja, gar kein Problem. Mein Name ist Sebastian Roth. Ich komme aus der wunderschönen Stadt Gelsenkirchen, mitten im Ruhrgebiet. Und ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ja, spiele begeistert, auf verschiedensten Wegen.
Und du leitest die, oder bist Moderator in der Facebook-Gruppe Arkham Horror LCG Germany.
Ja,
Ziemlich
genau,
aktiv.
sozusagen eher Administrator sogar. Wie bin ich da rangekommen? Eigentlich bin ich da eher zufällig dran geraten. Also dadurch, dass ich mich halt immer recht viel informiert habe und zu Anfang dieser Gruppe viel gepostet habe, bin ich da irgendwie reingekommen. Also erstellt worden ist die Gruppe damals eigentlich von Asmodee-Mitarbeitern. Ich glaube, Marco Reinhardt war mit im Boot. Aber die haben sich so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Also die haben jetzt nicht gesagt, das ist jetzt die offizielle, richtige Asmodee-Gruppe, die dann auch irgendwie richtig von Asmodee-Leuten moderiert wird, sondern die haben es halt eher schon wirklich offen gehalten, dass da eher halt die Fans und die Spieler und Spielerinnen entsprechend das Ruder in die Hand nehmen. Und ja, ich war da immer sehr aktiv, habe immer mich sehr beteiligt bei Beantwortung von Regelfragen. Weil mir das einfach irgendwie liegt und ich da immer meistens schnell Antworten gefunden habe und habe Tipps gegeben oder habe meine Sachen, die ich irgendwie selbst gebastelt habe, da fotografiert und hochgeladen und gezeigt, was ich da Tolles wieder gemacht habe. Eigenlob stinkt. War halt relativ aktiv und bin dann irgendwann auch von Marco Reinhardt angeschrieben worden, ob ich mir vorstellen könnte, das irgendwie ein bisschen mehr zu übernehmen, ein bisschen mehr zu moderieren oder zu administrieren. Und dann bin ich im Prinzip da irgendwie zugekommen. Und jetzt bin ich mit dem Christian Kretschmer, ist auch ein sehr aktiver im Nerd-Hobby. Wir sind zusammen die Moderatoren, die Administratoren und haben dann noch zwei, drei Moderatoren an der Seite, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie gut du dich bei Facebook auskennst, aber Facebook generell ist eigentlich immer, artet durchaus immer mal aus in so Gruppen. Und in der Arkham LCG-Gruppe, toi toi toi, Klopf auf Holz. Bisher gar keine Probleme gehabt, keine Anfeindungen von Mitgliedern, und es läuft eigentlich so geschmiert wie geschnitten Brot. Also ist wunderbar, man muss da nichts klären, gibt es keine bösen Worte oder so. Also jeder hilft immer schnell. Also das ist immer so ein Wettrennen zwischen zwei, drei Leuten, wenn da eine Regelfrage gestellt wird, wer jetzt zuerst antwortet. Also von daher, die Gruppe ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, wenn man mal schnell Hilfe braucht. Manchmal auch nachts um 3 Uhr.
Nee, aber den Eindruck hatte ich auch, dass die Atmosphäre sehr nett ist. Also sind alle echt freundlich und entspannt. Und dann macht so ein Administrationsjob auch Spaß, ne? Und wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie
Definitiv.
Streite schlichten muss.
Definitiv, definitiv.
Ist der Asmodee-Mitarbeiter dann noch Teil der Gruppe oder hat er sich zurückgezogen?
Der ist noch Teil der Gruppe, also es gibt auch viele, also es gibt einige Leute, die bei Asmodee arbeiten oder subarbeiten, die sind auch in der Gruppe, die sind jetzt nicht unbedingt aktiv. Der Marco hat sich mittlerweile aus dem kompletten Moderations- und Administrations-Team rausgezogen. Ist das, weil, wie gesagt, das soll ein Fanprojekt sein und keine offizielle Asmodee-Geschichte und deswegen haben die sich da aus den offiziellen Kanälen im Prinzip alle rausgezogen. Und ja, seitdem läuft es quasi ja, zwischen mir und dem Christian und wir haben da einfach Spaß an der Freude und an der Sache und versuchen auch entsprechend durch irgendwelche Aktionen wie Gewinnspiele. Wir hatten jetzt zu Weihnachten ein kleines Rätsel-Gewinnspiel passenderweise zum Erscheinen der neuen Grundbox. haben uns da entsprechend ein Gewinnspiel ausgedacht, wo jeder 10 Fragen beantworten konnte. Die waren dann alle ein bisschen passwortgeschützt. Also man musste immer erst eine Frage beantworten, um dann die nächste Frage öffnen zu können. Und dadurch, dass ich auch Kontakte zu den Mitarbeitern von Asmodee habe, konnte ich entsprechend auch ein bisschen Promomaterial abgrasen. Nochmal vielen Dank dafür, auch an das Spieletaxi. Das Spieletaxi hat uns auch unaufgefordert oder wie auch immer 3 Inlays für Rückkehrboxen zukommen lassen. Also auch vielen Dank dafür nochmal. Und ja, so kommt dann einiges zusammen und dann konnte man da entsprechend ein schönes Gewinnspiel draus machen.
Ach was, das ist ja cool, dass da auch das Spieletaxi mitgewirkt hat, also nicht schlecht.
Genau, ja, wie gesagt, also ne, falls irgendwer, wir ist immer gesehen, wir machen Werbung für euch gerne, wir nennen euren Namen, wer irgendwelche Sachen spenden möchte oder wie auch immer, kann das gerne tun.
Das ist jetzt echt Zufall und klingt jetzt fast ein bisschen wie Schleichwerbung, aber ich habe vom Spieltaxi tatsächlich meine neueste Am Rande der Welt Erweiterung jetzt bekommen. Oh, guter Versand.
Genau. Da habe ich mal eine Frage an dich. Ich habe dich mitgekriegt, du bist, glaube ich, eher derjenige, der mit englischen Karten spielt, oder? Vertue ich mich?
Nee. Also ich. Nee?
Okay.
Ich nutze schon die deutschen Versionen immer. Auf ArkhamDB dadurch, meistens auf Englisch, weil das einfach einfacher ist, dann zu finden irgendwie. Auf Deutsch kratzen so halb und die ganzen anderen Podcasts wie Drawn to the Flame oder Mythos Busters, die sind ja alle auf Englisch und da hat man halt die englischen Kartenbegriffe dann doch immer im Hinterkopf.
Ja, genau.
Aber ich selber spiele immer auf Deutsch.
Ja, alles klar, einfacher. Gut. Ja, weil bei uns immer so die Frage aufkommt, wo kann ich als Spieler in der deutschen Community die englischen Sachen beziehen? Das ist immer irgendwie sehr rar gesät. Ich glaube, da muss man schon irgendwie extreme Kontakte haben, um da irgendwie an die englischen Produkte zu kommen. Keine Ahnung. Also falls irgendwer mal einen Tipp hat.
Ein paar Versandhändler gibt es, glaube ich, schon wieder ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Aber es gibt ja noch andere Online-Versandhändler. Ich glaube, Fantasy Welt hat immer die deutschen und die englischen Versionen parat.
Okay, gut. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob die immer bekommen. Das ist immer die Frage. Also, ja, ob sie, klar, die haben die vielleicht im Angebot, wie auch immer, aber ob sie die dann auch immer bekommen, dauert vielleicht immer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss man wirklich den Umweg über entsprechend andere Händler gehen. Ja. Spielst aber du damit kenne ich mich. Ich spiele komplett nur auf Deutsch, weil ich Englisch kann ich schon irgendwie, aber fühlt man sich ich persönlich fühle mich in der deutschen Sprache heimischer und kann dann einige Sachen dann besser interpretieren oder besser verstehen. Wobei es halt immer auch mal die Probleme gibt, dass es natürlich Übersetzungsfehler gibt, ne? Oder keine Ahnung. Aber mein Gott, dafür werden die Sachen übersetzt, kann man doch eigentlich auch glücklich sein drüber.
Ja, also ich spiele einfach auf Deutsch, weil es entspannter ist, finde ich. Da muss man sich wirklich über Übersetzung keine Gedanken machen. Das Übersetzen ist nicht so ein großes Problem, aber es ist einfach entspannter. Und der einzige Nachteil, den ich irgendwie finde, ist, manchmal sind die aktualisierten Regeländerungen oder die FAQs auf Englisch, also auf der Seite von FFG, dann doch aktueller als das, was man bei Asmodee findet.
Ja, das stimmt. Also speziell die FAQs, die haben lange auf sich warten lassen. definitiv. Aber ich meine, da kann man sich auch echt im Englischen mithelfen. Also das ist ja, die deutschen Karten sind ja dann im Englischen meistens die gleichen Karten. Und dann sucht man sich halt die Karte entsprechend raus und dann sucht man sich im englischen FAQ die Karte und dann kann man sich das da entsprechend auch nochmal herleiten. Also ich denke, aber ich finde, es ist besser geworden. Also ich finde, die versuchen schneller hinterherzukommen. Soweit ich weiß, die ganzen Übersetzungsteams, das sind halt alles freie Mitarbeiter, die jetzt nicht unbedingt direkt bei Asmodee angestellt sind, sondern da sind kleine Grüppchen, die für verschiedene Spiele dann auch übersetzen. Und da gibt es dann manchmal auch einen Wechsel. Aber das sind jetzt einfach nur so nicht ganz genaue Informationen, nur so halbe Informationen, die ich da dazu habe. Ich denke, da sind auf jeden Fall engagierte Leute dabei, die versuchen, das alles richtig zu machen.
Ja, bestimmt. Ja, ich denke, was man mir vorstellen kann, ist, dass der Erfolg von Arkham Horror, dem Kartenspiel, da jetzt in letzter Zeit auch nochmal nachgeholfen hat, dass das Ganze vielleicht doch ein bisschen schneller aktualisiert wird.
Ja, definitiv. Also man ist es nicht unbedingt gewohnt mit den deutschen Übersetzungen auch, dass die LCGs immer so erfolgreich sind. Also ich hab jetzt nach Arkham Horror oder vor Arkham Horror habe ich noch einige andere LCGs gespielt. Da war es dann auch ein bisschen komplizierter. Das waren dann auch eher die kompetitiven, also gegeneinander LCGs, wo ich auch auf Turnieren durchaus unterwegs gewesen bin. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn dann nicht die aktuellsten Versionen da sind und die Regeln nicht da sind. Und wenn es auf Turnierebene geht, wo man wirklich was gewinnen kann, dann ist dann natürlich schwierig. Da muss man ein bisschen mehr hinterher sein. Aber Arkham Horror ist ja im Prinzip hier zumindest, also ich glaube auch im Englischen, ist das Zugpferd schlechthin unter den LCGs, so wie ich es mitbekomme. Gut, Marvel Champions nebenher auch noch, aber Arkham Horror ist, denke ich, immer noch so die Nummer 1. Und man sieht es ja auch, wenn ein Grundspiel nochmal wieder übersetzt, also nicht wieder übersetzt, sondern wieder aufgelegt wird, angepasst wird, sogar gendergerecht angepasst wird. Also das ist mir irgendwie sehr, sehr ins Auge gefallen. Ich find's ganz witzig. Jetzt kann man so seine Decks ein bisschen vom Artwork her aufteilen und sagen, ich nehme jetzt die weibliche Version der Karte oder die männliche Version der Karte, die da vom Artwork her geändert worden sind. Also finde ich ganz, ganz spannend auf jeden Fall.
Ja. Ja, hast du vor Arkham Horror noch ein anderes LCG gespielt oder direkt mit Arkham Horror eingestiegen?
Nee, ich habe, wie gesagt, auch vorher welche gespielt. Game of Thrones habe ich gespielt, zum Beispiel. Die erste und zweite Edition, obwohl, habe ich die zweite Edition noch gespielt? Ich glaube nicht mehr. Nee, das war mir, das war irgendwie so ein Schlag im Nacken. Also es gab die erste Edition vom Game of Thrones Kartenspiel und das habe ich gespielt, da bin ich sogar auf Turniere gefahren und auch außerhalb von NRW, also das war schon, weiß ich nicht, da sind wir mit mehreren Leuten echt zum Teil durch die Lande getourt haben Turniere mitgemacht und ja, und irgendwann ist die dann eingestellt worden und dann gab es die zweite Edition sozusagen, um einfach die Karten nochmal neu zu verkaufen und da habe ich mir gedacht, nee, dann machst du nicht mit. Und irgendwann ging mir auch dieses, das war mir zu verbissen, vielleicht war ich auch selber zu verbissen, dieses Gegeneinander-Spielen hat mir dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich gesagt, nee. Und dann war aber auch relativ schnell das Arkham Horror LCG angekündigt, was dann auf der kooperativen Variante sich bezieht und kooperativ zu spielen ist und da war ich sofort Feuer und Flamme und war sofort dabei und habe gedacht, das musst du haben. Das ist genau das, was du haben möchtest.
Okay, und das heißt
zwischendurch kam ja noch dieses, kam es zwischendurch oder vorher? In der Terrinos-Welt, Heroes of Terrinos, ich weiß gar nicht mehr. War ja eigentlich auch so eine Art LCG, aber das ist irgendwie, habe ich überlegt, ist halt das Decent-Universum, aber irgendwie dann doch an mir vorbeigegangen. Von daher. Ja, nee, Arkham viel. Horror, genau. Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr. Genau. Genau, jetzt du.
Nee, und dann bist du direkt zu Arkham Horror gewechselt, von Game of Thrones quasi direkt zum Start, oder?
Genau. Mein Freundeskreis hat zwischendurch noch Legends of the Five Rings gespielt und zwischenzeitlich auch noch Netrunner, aber nee, ich hatte dann irgendwann den Pub auf mit gegeneinander spielen und war mir dann nicht mehr nach und von daher, dafür dann voll ins Arkham Horror LCG eingestiegen und also ich glaube, das Gute ist bei Marvel Champions, ich bin kein Marvel-Fan, kein Superhelden-Fan und ich glaube, das ist das Gute, da kann ich mein Geld dann eher in das Arkham Horror LCG investieren.
Was ja auch kein günstiges Hobby ist, wenn ich das mal sagen darf.
Nein. Obwohl ich muss sagen, dass das neue Konzept mit den beiden großen Boxen finde ich ein bisschen definitiv besser als jeden Monat dann nochmal irgendwie auf die neuen Packs zu warten. Da ist, glaube ich, das mit dem System deutlich angenehmer.
Ja. Also ich glaube, es ist ein großer Fortschritt. Vor allem ist es auch günstiger, wenn man sich mal durchrechnet.
Genau, genau. Günstiger, ein bisschen mehr Verpackungsmaterial, weniger, was da irgendwie weggeschmissen wird. Also die Blister kann es ja nicht mehr schön irgendwo hinstellen. Ne? Also die wandern im Prinzip in eine Tonne. Also da kann man ja nichts mehr mit anfangen. Jetzt mit den großen Boxen gut. Einige Leute sagen schon, die Inlays sind jetzt nicht so prall, weil man dann keine Kartentrenner mit reinmachen kann. Aber mein Gott, da wird sich eine Lösung finden. Also es gibt ja genug Hersteller, die sich mittlerweile Sachen ausdenken, was Inlays betrifft, und dann kann man da entsprechend auch gute Inlays finden. Ich bin ja sowieso komplett Marke Eigenbau. Also ich habe komplett eigene Lösungen für mich entwickelt, die eigentlich auch
für was genau?
Vollkommen. Es gibt immer mal wieder so Schatztruhen oder Kisten, nenne ich sie mal, Piratenkisten, auch in einem schönen Design, so 20er-Jahre-Design, und gibt es ja auch in verschiedenen Online-Shops, bei Nanunana, bei Teddy und wie auch immer. Es sind halt einfach eigentlich nur so Dekorationsboxen, schöne Boxen, die man sich irgendwo hinstellen kann und wo was reinstellen kann. Und ich nutze diese Boxen, um mir da mit Architekturpappe ein entsprechendes Inlay zu basteln. Das verkleide ich dann zum Teil noch mit ein bisschen Samtstoff und da bewahre ich dann meine ganzen Sachen entsprechend zu der Kampagne auf. Also ich baue mir quasi zu jeder Kampagne eine Box thematisch dazu. Zum Beispiel fürs vergessene Zeitalter habe ich so eine schlichte Holzbox, die so eine Art wie so eine Munitionsbox oder wie so eine Expeditionsbox aussieht. Die habe ich dann einfach dunkel gebeizt, auch nur mit Holz verkleidet auch innen drin, und darin bewahre ich dann quasi die vergessene Weltkampagne auf. Und zum Beispiel Fahrt nach Carcosa habe ich eine so ein bisschen goldbeschlagene, ein bisschen elegantere Truhe, die ich dann auch mit Samt eher verkleidet habe. Und aber okay. Da kommen dann die ganzen Karten für die Sachen, für die Carcosa-Kampagne rein.
Eins muss ich jetzt noch fragen, was ist Architekturpappe? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Foamcore eigentlich auf, auch also in der Brettspiel-Szene ist das eher unter Foamcore, genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausspreche. Das ist quasi ein Schaumstoff, der mit Papier bezogen ist und den man sich zurechtschneiden kann. Also die Architekten, die bauen damit ihre Gebäude zur Ansicht quasi. Wenn die quasi ein Gebäude entwerfen, machen die vorher mit dieser Architekturpappe quasi so ein Tabletop-Bau und bauen das Gebäude einmal damit vorher nach. Und ist halt so ein stabiles Zeug. Und also ich weiß nicht, ob ihr der Insert-Hersteller, jetzt komme ich auf den Namen nicht.
Es gibt trotzdem nicht.
Genau, ja, genau. Es gibt einen, der macht, also einen Hersteller, der macht daraus auch seine ganzen Inlays sozusagen.
Wo kriegt man sowas das her? Also, wenn man das auch mal selber machen möchte?
Ich habe das meistens, also es gibt entweder im gut sortierten Schreibwarenhandel gibt es die Architekturpappe, oder ich bestelle sie meistens auf architekturbedarf.de. Weiß gar nicht, also ist schon länger her, dass ich mir Inlays gebastelt habe. Ich habe mir einen Vorrat angelegt, deswegen musste ich mir nachordern, aber da kriegt man das meistens in allen Größen und die schicken einem das auch entsprechend zu.
Aber das ist ja cool, dass du für jede Kampagne dann so eine eigene Box hast.
Genau, also genau, wenn man in der Facebook-Gruppe unterwegs ist, kann man auch unter Fotos irgendwann einfach mal ein paar Jahre weiter zurück scrollen. Mittlerweile versuche ich weniger Fotos dazu zu posten, weil zum Teil war das echt zu Anfangs sehr, sehr spam-mäßig. da habe ich gesagt, gut, ich fahre das mal ein bisschen zurück. Aber da gibt es auch, ich sag mal, kleine Bauanleitungen. Da kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie ich die Sachen dann baue und anlege.
Cool. Hast du auch dann eigene Boxen für die ganzen Ermittlerkarten? Weil das ist bei mir so ein bisschen das Problem. Ich habe die alle in so kleinen Plastikboxen sortiert, aber es werden immer mehr Karten und immer mehr Karten. Dadurch werden es immer mehr Boxen und immer mehr Boxen.
Ja,
das
macht jetzt langsam genau, keinen also Sinn mehr. Für die Ermittlerkarten habe ich tatsächlich auch so in so einem spezielleren Design Koffer. Also es gibt ja bei Etsy ganz viele Sachen und Angebote. Da ist jetzt, glaube ich, letztens hat jetzt vor kurzem jemand eine eigene oder Handanfertigung aus von einem Anbieter aus Polen bekommen. Die sehen auch sehr gut aus. Da kann man sich aussuchen, wie die Gravur oben aussieht. Man kann die Größe der Kiste aussuchen und so. Ich selber, wie gesagt, also da habe ich sag mal, eine günstigere Version einfach, das so ein bisschen aus wie ein alter Koffer aussieht, mir besorgt und da einfach nur gerade rein gemacht und da sortiere ich die Ermittlerkarten rein.
Ja, die eine Box von einem Hersteller von Etsy habe ich auch gesehen. Also die sah richtig klasse aus. Kostet aber auch 100 Euro, ne?
Kostet auch 100 Euro, gut. Da ist Handarbeit, ich kenne es ja von mir selber, wenn ich selber die Kisten bastel, man muss da schon einmal überlegen, wie lege ich das jetzt vernünftig an. Gut, bei mir sind das jetzt keine maßangeschneiderten Boxen, da muss ich mich halt mit den gegebenen Sachen auseinandersetzen. Aber da steckt schon ein bisschen Arbeit hinter. Vor allem die ersten Boxen, da muss man noch so richtig überlegen, wie mache ich mir da, wie schneide ich mir das jetzt wirklich zurecht, weil zum Beispiel, ich habe mir für die Aufbewahrung der ganzen Token, habe ich mir jetzt zum Beispiel auch für die Chaos-Marker, habe ich mir so kleine Reagenzgläschen besorgt, da bewahre ich die Chaos-Marker rein, oder diese kleinen, diese Glas-Apotheker-Fläschchen, diese braunen mit so einem Glaskorken, da sind zum Beispiel meine Schadens- und Horrormarker drin. Ich habe so ein kleines Etui, wo ich die Ressourcenmarker drin habe. Also wie gesagt, ich bin da schon sehr do-it-yourself auf dem Weg und versuche mir für jedes eine eigene Lösung auszusuchen oder rauszusuchen.
Quasi ein Hobby ums Hobby.
Ja, genau, sozusagen. Ja, ist ja ein LCG, ein Living Card Game. Man muss es richtig leben.
Ja. Genau. Bleiben nur noch die Kampagnenleitfäden, die sind noch ein Problem, um die alle hinpackt, ne?
Ja, genau. Deswegen, also das war für mich immer so, diese Beipackzettel, also das kann man gerne bei Medikamenten reinzimmern, wie auch immer, aber die sind schon echt nervig. Also der Anfangsleitfaden aus der Grundbox damals immer, der ist natürlich super, also ist ein schönes viereckiges Format, kann man gut aufbewahren, ist alles tippitoppi. Und dann gibt's halt bei den Mythos-Packs damals nur noch diese blöden Beipackzettel, wo du zum Teil nicht lesen konntest, weil das so oft gefaltet worden ist. Du musstest erstmal schauen, wie faltet man das auseinander, wie faltet man wieder zurück. und das war keine schöne Lösung. Und da ich ja sowieso immer eine individuelle Lösung auch für die Aufbewahrung hatte und die Kisten jetzt auch nicht überdimensioniert groß gewesen sind, habe ich mir dann irgendwann mal überlegt, wie kann man das schön und ordentlich zusammenpacken. Ich habe dann irgendwann mal gehofft, dass Asmodee vielleicht ein bisschen Zeit investiert und die Leitfäden so ein bisschen PDF-mäßig aufbewahrt, aufbearbeitet, die irgendwie zusammenführt und in einem einheitlichen Format dann irgendwie neu veröffentlicht und so, dass man die sich da runterladen kann. Ist leider nicht passiert. Also dann war zum Beispiel das viereckige Format aus der Grundbox und auf der nächsten Seite, wo dann die Mythos-Packs-Kampagnenzettel waren, war dann der A4-Zettel daneben. Und wenn man das dann ausgedruckt hatte, war das kein schönes, ansehnliches Format und dann habe ich mich mal in stundenlanger Kleinstarbeit, also man muss sagen, ich komme nicht aus dem Grafikbereich, also ich habe mit Grafikbearbeitung oder Drucksetzung, Layout gar nichts am Hut, das ist quasi alles autodidakt beigebracht. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir da PDFs selbst gebastelt in einem A5-Format. Ursprünglich habe ich sogar noch kleiner gedacht, da hatte ich ein A6-Format, quasi wie so einen kleinen Taschenkalender, mir überlegt, das quasi dann aufzubearbeiten und daraus dann eine Broschüre selbst zu machen und die dann günstig zu drucken, damit ich die dann mit in die entsprechenden Kistchen packen kann. Und das ist eigentlich so ein größeres Projekt von mir geworden, was ich jetzt fast für jede Kampagne bisher gemacht habe, wo auch die Rückkehrbox schon dabei ist. Mhm. Weil dann kann man das direkt mit in diesen Heft mit einarbeiten. Und das heißt, ich habe jetzt bis zum nicht Traumfresser, sondern Gebrochener Kreis, genau, Gebrochener Kreis, da habe ich jetzt quasi zu jeder Kampagne mir einen Leitfaden in einem A5-Format fertig gemacht und das dann drucken lassen, sozusagen. Genau, ja, ich habe da auch eine zusätzliche andere Gruppe für solche Geschichten. Das ist die Arkham Horror Leitfädengruppe, nenne ich sie jetzt mal, wo ich dann immer mal wieder über diese Projekte berichte, die ich da habe.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, weil diese kleinen Beipackzettel, wie du es genannt hast, ist tatsächlich nervig.
Ja, ich habe schon ganz viele Leute erlebt, die gesagt haben, oh mein Gott, ich habe die weggeworfen, weil ich nicht dachte, weil die das gar nicht mitgekriegt haben, dass das noch da drin war. Gab es zumindest einige, die haben zumindest beim ersten Mythos-Pack und dann irgendwie war der Leitfaden nicht mehr da.
Ja, bei mir nimmt es langsam auch überhand. Ich habe halt noch die ganzen Mythos-Packs behalten und in jedem Mythos-Pack ist halt noch diese Beipackzettel, aber langsam ist halt der ganze Schrank voll mit diesen kleinen Mythos-Packs.
Ja, und genau, ich muss auch mittlerweile anbauen und mehrere neue Schränke holen, allein nur fürs LCG. Also alle ja einmal wegen den Kisten, die lassen sich jetzt auch nicht so ordentlich stapeln. Und aber da habe ich eigentlich so einen Schrank komplett für diese Geschichten.
Aber was mich mal interessieren würde, da kommt doch jetzt demnächst die überarbeitet dann mit Kampagne heraus. Also die wird ja ähnlich überarbeitet wie das Grundspiel. Und genau. Da müsst ihr ja dann, wenn sie es ähnlich machen wie am Rande der Welt, müsst ihr ja auch ein gebundener Kampagnenleitfaden.
Genau, genau. Wie gesagt, ich habe es ja eigentlich nur damals aus einer Not heraus gemacht. Ja. Von daher hat Asmodee bzw. FFG mir da eigentlich Arbeit abgenommen, die ich da immer investiert habe. Und bin mir noch nicht schlüssig, wegen der Größe des Formates. Ich meine, der ist super, der wie auch immer. Ich muss mal schauen, ob ich die, weil der ja auch entsprechend ein bisschen kleiner als A4 ist. Aber dann habe ich ja wieder das Problem, dass ich die, dass ich da eine etwas kleinere Kiste habe. Und dann habe ich das Problem, ich weiß gar nicht, ob der dann da so reinpasst in die Kiste. Da muss ich mal schauen. Vielleicht werde ich für mich dann weiterhin die Broschüren doch noch umarbeiten oder das PDF, das es dazu gibt, dann entsprechend etwas kleiner ausdrucken und mir irgendwie nochmal selbst eine Broschüre drucken lassen.
Das würde mich dann nämlich da rein interessieren, ob die Broschüre, die dann vielleicht mit dem überarbeiteten Set da drin ist, ob die zum Download angeboten wird. Für Leute, die Kampagne
halt schon theoretisch haben, ne? Genau, ich weiß gar nicht, hast du zufällig mal im Englischen, auf der englischen Seite geguckt, ob die da vielleicht schon verfügbar sind? Weil, also auf der deutschen definitiv nicht, da habe ich jetzt irgendwie vor 2-3 Tagen geschaut. Da ist auch noch nicht mal das Logbuch dabei. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal sinnvoll.
Ist die Dungeon-Kampagne dann nicht raus, die überarbeitete, oder?
Nee, aber zum Beispiel für Am Rande der Welt, das müsste ja im Prinzip das Gleiche sein.
Ja, dann wäre es wenigstens vom Download her und vom PDF einigermaßen zusammenhängend, sodass man sich wenigstens
genau, kann, wenigstens ein Format, genau, wo alles drin ist. Ja, und wie gesagt, also ich habe dann mit diesen Leitfäden habe ich dann irgendwann, weil wie gesagt, da habe ich dann auch irgendwann die Gruppe zugemüllt mit meinen ganzen, ich habe hier wieder was Neues gemacht und da wieder was Neues gemacht und dann habe ich gesagt, gut, eigentlich das ist jetzt kein Thema unbedingt für die große Gruppe und dann habe ich gesagt, so, ich verschiebe das jetzt einfach mal in einer abseitigen Gruppe, wo es dann nur um diese Geschichten geht und habe dann da auch mit Hilfe oder mit Feedback von anderen Mitgliedern aus der Community dann noch ein paar andere Geschichten entwickelt, weil zum Beispiel, also ich bin generell Cthulhu-mäßig durchs Rollenspiel reingekommen und da hat man ja auch Ermittlungsarbeit, die man dann am Rollenspieltisch macht und hat ein kleines Tagebuch, wo man immer seine Notizen reinmacht, ein paar Handouts, die man da schön gestaltet und dann entsprechend da aufbewahren kann. Und dann hatte ich mir gedacht, wie kannst du denn vernünftig diese Logbücher mal ja aufführen oder so? Also klar, es gibt mittlerweile ganz viele App-Lösungen, aber ich bin immer doch passenderweise fehlt mir da so eine gewisse Haptik immer bei. Und da habe ich dann zum Beispiel auch angefangen, mir so eine Lösung für die Aufbewahrung von den Logbüchern zu den einzelnen Kampagnen zu überlegen. Und da habe ich dann so ein richtiges Hardcover-gebundenes Tagebuch erstellt, wo ich dann diese Logbücher reinheften kann, sozusagen mit so Fotoecken. Und dann kann man noch so ein paar besondere Besonderheiten, die man in der Kampagne erlebt hat, zum Beispiel dreimal hintereinander den Chaos-Token ziehen oder meine super fetzige Kombo mit dem Schurken durchgezogen, reinfügen und hat dann quasi auch so ein kleines Tagebuch, um nochmal nachzulesen, was habe ich denn damals erlebt bei den Kampagnen. Auch einfach nochmal bei einem späteren Durchlauf, um sich nochmal zu erinnern, was waren denn irgendwie nochmal die Knackpunkt-Szenarien, wo sollte ich nochmal speziell zu einem Szenario spezielle Karten mit Erfahrung reinkaufen.
Ja, das ist auch eine coole Idee, weil mir liegen gerade die ganzen alten Logbücher quasi gefaltet in der Grundbox drin und stapeln sich da unterm Inlay.
Genau.
Und nicht optimal. Genau. Ja, dann ist es nochmal auch nicht schlecht. Da hat man nämlich, kann man nochmal durchblättern, was man schon alles erlebt hat.
Genau.
Das ist schon cool. Ja, ich sehe gerade, das Interesse ist auf jeden Fall groß an solchen Do-it-yourself-Geschichten. Die Gruppe hat ja schon 480 Mitglieder.
Ja, genau. Sind jetzt nicht alle aktiv, aber ist schon eine große Gruppe geworden. Also da sind dann auch andere Leute, die haben dann zum Beispiel für diese Kampagnenleitfäden, die ich da gemacht habe, haben dann irgendwie mal einen Umschlag kreiert, den man noch zusätzlich ausdrucken konnte, weil ich habe ein relativ schlichtes Design. Ich habe einfach nur einen Sternenhintergrund genommen für den Einband dieser Broschüren. Und da hat dann jemand wirklich das Design, also ein spezielles Design aus der Kampagne, zum Beispiel ich glaube im Prinzip immer das Hintergrundbild, aber ein spezielles Design entsprechend für eine jeweilige Kampagne als Umschlag noch zusätzlich erstellt und so. Und ich bastel mir auch immer meine eigenen Kartentrenner. Die meisten, da gibt es ja irgendwie eine große, also eine Hauptquelle, die die Kartentrenner für Arkham Horror anbietet von Board Game Geek. Die Arkham-esque Kartentrenner sind das ja meistens. Die haben immer so ein spezielles Design und das hat mir damals nicht gefallen. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich nehme ein anderes. Da hat auch bei Board Game Geek jemand anderes ein anderes Design gemacht. Das hat mir mehr gefallen. Das wurde dann leider nicht weitergeführt. Dann habe ich das dann auch irgendwann selber irgendwie auf Deutsch übersetzt und dann für mich selbst auch erstellt. Findet man, glaube ich, auch da in der Gruppe.
Ja, du machst ja richtig viel. Hand aufs Herz, mit was verbringst du mehr Zeit? Mit Arkham Horror spielen oder Do-it-yourself,
Do-it-yourself, definitiv. Do-it-yourself. ich weiß nicht. Also da liegt mir am meisten Spaß dran. Also ich muss sagen, also ich habe jetzt wenig. Ich habe noch gar nicht alle Kampagnen gespielt bisher. Also mir fehlt Traumfresser, Innsmouth und jetzt Am Rande der Welt fehlt mir noch, die ich noch spielen möchte. Also Traumfresser bin ich jetzt gerade so dabei. Zu schauen, mit welchen Ermittlern ich das bestreiten will. Da werde ich wohl versuchen, auch ein Solo-Run eher zu machen, weil wir jetzt mit den vier Leuten uns eher weniger treffen. Da bin ich noch irgendwie auf der Suche nach zwei passenden Ermittlern, beziehungsweise vier passenden Ermittlern, die halt einmal die Wache wählt und die die Traumlande besuchen.
Oh, da ist doch was Cooles vor dir. Also ich muss sagen, Traumfresser. Ich schwanke zwischen Der Pfad nach Carcosa und Traumfresser als meine Lieblingskampagnen. Also ich würde sagen, Traumfresser finde ich fast noch ein Stückchen besser sogar.
Genau, mir gefällt das Konzept, glaube ich, dieses Parallelspielen. Zwei Leute oder zwei Gruppen spielen parallel in den in den verschiedenen Welten. Also ich glaube, das ist echt, echt cool. Und dann die, also ich bin auf die Mechanik gespannt, wie das halt, wie sich es auswirkt, wenn zum Beispiel die Gruppe in der Wachtwelt ein Szenario komplett versagt und wie die Leute dann in der Traumleute, in den Traum landen, das dann wieder ausbaden müssen. Bin ja, gespannt. Also das ist
definitiv. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich in der Kampagne habe. Also ich habe mich auch sehr darauf gefreut, dass es wirklich so viel Interaktion gibt zwischen diesen beiden Gruppen. Und da war ich am Ende ein bisschen enttäuscht. Also okay, die einzelnen Storylines, also die beiden Parallelen, die sind für sich richtig, richtig cool und machen echt Spaß. Aber die Interaktion, an der finde ich, hat es ein bisschen gemangelt. Da hätten wir echt mehr rausholen können. Das ist so der einzige Punkt, wo ich dachte, schade, da hätten wir mehr machen können.
Ja, vielleicht ist das ja auch erstmal so eine Lernphase, ne? Dann die Macher, die Designer kriegen ja entsprechend auch Feedback. Und ich bin gespannt. Ich weiß, ich habe mich noch nicht so richtig einlesen können bei Am Rande der Welt, aber da soll es ja auch irgendwie, soll man sich da nicht auch verschiedenen Gruppen der Forscher anschließen können oder so? Ich weiß gar nicht.
Ich habe es auch noch nicht gespielt, also kann ich jetzt
nicht mal schauen.
Sagen, aber ich bin gespannt. Ja, aber was ist dann bisher so deine Lieblingskampagne? Oder hast du einen Favoriten oder ein Szenario, wo du sagst, das war besonders toll? Oder?
Also besonders toll vom Design her fand ich definitiv Mord im Excelsior Hotel. Das habe ich im Abschluss der Kampagne Der gebrochene Kreis, also ich habe Der gebrochene Kreis, die Kampagne mit Diana Stanley und Joe Diamond, glaube ich. Ja. Ne? Habe mit den beiden der gebrochene Kreis durchgespielt. Diana Stanley muss ein bisschen flöten, sag ich jetzt mal, und Joe Diamond kann sein Leben mehr oder weniger weiterleben. Und da habe ich gesagt, so, Joe Diamond geht dann noch zum Abschluss sich im Hotel Excelsior ausruhen. Und fand ich auch ein definitiv sehr schönes Szenario, auch diese Variabilität und irgendwie sehr passend, dass Joe Diamond auf einmal als Ermittler in dem Excelsior einen Mord nachjagen muss sozusagen. Also fand ich sehr passend, also fand ich als Einzelszenario sehr spannend. Als Kampagne selber muss ich sagen, definitiv Fahrt nach Carcosa. Da wird die Stimmung einfach super top eingespielt. Ich habe ein paar Wochen, bevor ich Carcosa gespielt hatte, hatte ich auch noch Der König in Gelb gelesen, da die Kurzgeschichtensammlung von Chambers, und doch als rückblickend echt gut umgesetzt. Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, bei Mord im Excelsior Hotel finde ich auch den Wiederspielwert sehr recht hoch. Also eigentlich ist fast kein Durchlauf wie der vorherige. Ne? Für ein Einzelspielszenario schon sehr cool. Ja, Pfad nach Carcosa ist auf jeden Fall eine sehr gute Kampagne.
Genau, also auch sehr stimmungsvoll einfach. Die, ja, passt perfekt auf jeden Fall, dieses Was ist Sein, was ist Schein.
Genau.
Spannend auf jeden Fall, spannend.
Dass man selber nicht weiß, was jetzt real ist und was nicht, ist halt schon genial gemacht.
Ja. Genau, ja, und als Event sind mir halt auch entsprechend der Blob der Allesfraß gut in Erinnerung und Labyrinthe des Irrsinns. Aber das kann auch daran liegen, dass wir, oder dass ich die damals bei den Arkham Knights mitspielen konnte.
Arkham Knights in den USA?
Das wäre, glaube ich, noch ein Highlight pur. Die 3 Tage Arkham Knights oder 4 Tage zum Teil in den USA mitzumachen. Nee, das waren die Arkham Knights in Deutschland. Die hat Asmodee auch zum Teil veranstaltet, 2 Jahre lang. Und dann kam die Corinna dazwischen und hat irgendwie alles zunichte gemacht. Genau, da habe ich dann auch passenderweise die beiden Szenarios gespielt quasi, als Event. Labyrinth des Irrsinns sogar klassisch, also so wie es geplant ist, mit 3 parallelen Gruppen, die auf Zeit gespielt haben. Mhm. Echt, echt super tolles Erlebnis und viele Was-jetzt-passiert-Momente und war schon stressig, muss ich ehrlich sagen. Also man konnte, also die Interaktion war da gegeben auf jeden Fall. Und es war zum Teil echt stressig. Also
Wo hat denn das Ganze stattgefunden?
Da die Labyrinthe, das waren die ersten Arkham Knights, die haben damals in der Jugendherberge in Düsseldorf stattgefunden. Schöne, angenehme Locations. Man denkt ja immer, Jugendherberge, irgendwas Altes aus den 80er Jahren. Nee, die ist super ausgestattet. Die haben unten eine richtige Bar, die haben richtige Konferenzräume, ordentliche Zimmer, also ist echt schon top organisiert da gewesen. Und das zweite, die zweiten Arkham Knights, die sind damals in Bottrop im Grusellabyrinth gemacht worden. Da konnte man zusätzlich neben den Arkham Knights, also da die ganzen Spiele aus der Arkham Files Serie spielen, konnte man zusätzlich noch die ganzen Attraktionen vom Grusellabyrinth besuchen. Also das ist auch ein tolles Erlebnis gewesen. Tolles Erlebnis gewesen, also echt konnte man, wie gesagt, so eine Tour machen mit Schauspielern, die einen dann halt durch die Sachen da geführt haben. Also es war echt ein tolles Erlebnis.
Ja, da war ich leider nicht dabei. Ja. Wie war das? Also, wenn denn die nächsten Arkham Knights stattfinden, konnte man sich da einfach anmelden oder?
Genau, also es gibt Asmodee verbreitet das entsprechend auf ihren Kanälen und dann kann man sich da drüber anmelden. Also man kauft da quasi eine Eintrittskarte für und kann dann entsprechend an dem Event teilnehmen. Also ist natürlich irgendwie ein bisschen begrenzt teilnehmermäßig, weil man ja auch gucken muss, wie viel passen rein. Und ist aber eigentlich ein tolles Event. Also man hat da auch immer ein kleines Promo-Pack bei sozusagen mit ein paar Karten. Und ein paar anderen Sachen zu den verschiedenen Brettspielen, auf Deutsch dann meistens sogar übersetzt. Auf jeden Fall eine tolle Sache.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, so ein Event ist bestimmt mal witzig.
Ja, definitiv. Also ich habe es munkeln gehört, dass das dran gearbeitet wird, wieder sowas stattfinden zu lassen, sobald es wieder möglich ist. Also
ja, das wäre cool, ja.
Es ist nicht aus den Köpfen von Asmodee gekommen.
Ja, ich finde auch die anderen Arkham-Files-Spiele, also Willen des Wahnsinns und Arkham Horror, dritte Edition oder zweite Edition, sind ja auch coole Spiele. Also das Kartenspiel, ich glaube, da mache ich gerade am meisten zu, aber ist sehr gut, aber die anderen Spiele sind auch nicht schlecht.
Also definitiv, also da sind, man merkt auch, die Spiele erweitern sich. Also bestes Beispiel ist ja Willen des Wahnsinns, von ich sag mal, ja, ein Dungeon Crawler mit Overlord-Mechanik zu einem App-gesteuerten Spiel. Also es ist definitive Weiterentwicklung. Habe ich auch, also Wilden des Wahnsinns ist auch komplett bei mir zu Hause, weil ich es einfach schön finde. Es ist einfach so, das ist auch das fasst für mich Arkham Horror auch komplett zusammen, weil man halt in einem Gebäude, in einer Villa, wie auch immer, versucht, einen Fall zu lösen oder einfach wieder heil rauszukommen und dem Geheimnis auf der Spur zu kommen. Also richtig, richtig toll gemacht. Ja, und ja, dann hat man auf der anderen Seite zum Beispiel Arkham Horror, das Brettspiel, wo man halt innerhalb der Stadt unterwegs ist oder halt über die Stadtmauer vielleicht noch Stadtgrenzen in die Nachbarstadt. Oder Eldritch Horror halt weltüberspannend.
Nee, also Willen des Wahnsinns. Ich bin ein bisschen traurig, dass... Ich glaube, eine neue Erweiterung wird auch nicht mehr angekündigt, ist auch nicht angekündigt.
Nee, ich denke nicht. Also da ist Potenzial verloren gegangen. Man muss ja nicht immer physische Sachen rausbringen, aber man hat jetzt das Teil mit App-Steuerung, da kann man doch echt mal zwei, drei Leute hinsetzen und dann irgendwie mal ein paar, gut, ich stelle mir das jetzt einfach vor, aber man hätte da auch durchaus vielleicht ein paar neue Szenarios einfach nur digital hinschieben können.
Ja, finde ich auch. Vor allem, was mir am meisten wehtut, ist es, dass so ein bisschen einfach sang- und klanglos untergegangen ist, oder? Also irgendwie eine Nachricht, dass, okay, das ist jetzt beendet oder so ein krönender Abschluss oder irgendwas, aber es passiert einfach gar nichts mehr und man weiß nicht, was los ist. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, das ist aber oft so irgendwie. Also habe ich bei FFG oft festgestellt, dass dann auf einmal irgendwas ausläuft und man das gar nicht so richtig mitkriegt. Ist schade, keine Ahnung. Oder gut, die wollen Geld verdienen, gar keine Frage, ne? irgendwann denkst du dir auch, ja, irgendwann sind die Thematiken auch alle ausgelutscht. Was willst du jetzt noch rausbringen? Also ist schon manchmal auch gut, einfach Aber zum Beispiel bei Willen des Wahnsinns hätte man ja so eine offene App-Funktion machen können, dass die Leute das den Spielenden in die Hand geben. Ne? Einfach den Spielenden zu sagen, so, hier, damit könnt ihr eure Szenarios machen. Keine Ahnung, so irgendwie sowas offen machen. Genau, das genau, das sei. Ja, ich meine, es gibt da sogar eine Art, ich glaube, Valkyrie nennt sich das. Habe ich mich aber mit gar nicht beschäftigt. Das ist wohl so eine Form, damit könnte man sich sogar Szenarios für die App schreiben.
Wie auch immer. Ich hoffe ja dann auf Willen des Wahnsinns. Dritte Edition wird bestimmt auch noch irgendwann kommen.
Ich weiß nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob sie es dann wieder App-gesteuert machen, weil die haben ja im Prinzip mit Decent jetzt gerade die weiterentwickelte Version der App rausgebracht. Also ich weiß nicht, bin mir unsicher, ob da noch was kommen wird. Ich würde es gerne, also ich hätte es gerne. Willen des Wahnsinns, eins meiner Lieblingsspiele.
Eins meiner Lieblingsspiele, es ist genial. Ja,
genau. Wie gesagt, für mich eins der, also wie gesagt, ich komme auch aus dem Rollenspiel. Da hat man auch die klassische, ihr müsst ein Spukhaus untersuchen, weil irgendwas da ist und dann tastet man sich da durch den einzelnen Raum und so ist ganz, ganz, wie gesagt, da kommen schon direkt Erinnerungen wieder hoch und der Gruselfaktor. Nee.
Ja, ich finde es auch schön, wie jedes Szenario so ein bisschen einzigartig ist. Also es ist selten, dass man Szenarien hat, wo einfach zwei ähnlich oder gleich sind, sondern da steckt immer so ein bisschen eine neue Idee drin und das ist echt, wie bei einem Kartenspiel eigentlich.
Ja, deswegen war ich auch sofort Feuer und Flamme bei dem Kartenspiel, also diese Story-Thematik, also im Prinzip ist für mich ja das Arkham-Horror-Spiel ein bisschen Rollenspiel-Light, ne? Man hat da eine Story, die einen fesseln kann, man muss selbst Entscheidungen treffen und wie auch immer, also Ich stelle mal jetzt, es ist mal eine meiner berühmten Fragen, die erste Entscheidung, die man immer so treffen muss, ist, bist du jemand, der sein Haus niederbrennt oder bist du jemand, der sein Haus stehen lässt?
ich habe stehen lassen. Also beim ersten Mal durchspielen habe ich stehen lassen, ja.
Ja, genau, dann bist du auf meiner Seite. Ich hänge an meinen Erinnerungen und an meinem Besitz und... traue nicht jeder dahergelaufenen, fackeltragenden Frau.
Nee, war mir auch suspekt. Am Ende ist sie noch böse oder so, ne? Nee.
genau.
Also ähnlich finde ich ja das in der Pfad nach Carcosa, das zweite Szenario, wo man die Wahl hat, ob man das Haus mit den ganzen Partygästen drin abfackelt.
Ja, genau.
Das ist ja ein bisschen Wahnsinn.
Schöne Entscheidung, die man treffen kann. Also das ist immer so. Aber das ist ja das... was Arkham so ein bisschen ausmacht oder der Cthulhu-Mythos, dass man Entscheidungen treffen muss, die man so vielleicht nie treffen würde. Ich weiß nicht, also es ist halt...
Ja. Hast du die Partygäste abgefackelt, oder?
Wir haben die Partygäste, glaube ich, leben lassen. Wir sind einfach abgehauen, ohne irgendwas zu machen. Ist schon ein bisschen länger her, dass wir gespielt haben, aber wir haben eigentlich auch so gut wie... versucht, keine Leute irgendwie zu ermorden oder irgendwie hops gehen zu lassen. Also wir waren eher so auf dem guten Weg.
Ja, beim ersten Durchspielen haben wir sie auch leben lassen, also haben da nichts abgefackelt, aber man bereut es ja am Ende dann doch ein bisschen.
Ja, das stimmt.
Zu wollen.
genau, das stimmt.
was ist so dein Aspekt von Arkham Horror, dem Kartenspiel, den du am besten findest oder was dich am meisten packt? Von dem Spiel?
In der Story voranzuschreiten. Also ich muss sagen, viele, viele Leute sind, also ist ja ein Deckbauspiel, wie auch immer, aber Deckbau ist für mich, die Grundzüge des Deckbaus sind mir schon klar und wenn ich mich hinsetzen würde, würde ich da auch schon vernünftige Decks hingezimmert kriegen. Aber das sind dann wahrscheinlich auch nicht die optimalsten Decks. Also es gibt ja echt Experten, die können dir innerhalb von 15, 20 Minuten ein richtiges Deck zusammenzimmern mit Mechaniken, die du auch, wenn dir jemand das einfach in die Hand drückt, gar nicht so checkt oder erstmal erklärt werden muss. Also das liegt mir leider nicht so, der Deckbau-Aspekt. Aber da gibt es ja zum Glück viele, viele Hilfen. Also Die ArkhamDB, da kann man sich auf jeden Fall sehr gut Inspiration holen. Also mir gefällt generell einfach das Spielen und das Voranschreiten im Szenario und die Geschichte zu erleben. Ja. Also oder auch nicht zu erleben, weil man ja nicht so gut abschließt. Beziehungsweise es geht ja immer meistens trotzdem weiter. Auch wenn man scheitert, geht es ja trotzdem meistens irgendwie weiter. Ne? Ja. Also
ja. Ja, für mich ist es irgendwie das gemeinsame Abenteuer erleben.
Ja, genau.
Das Szenario, das Umfeld Arkham Horror finde ich sowieso spannend und dann da gemeinsam Abenteuer zu bestreiten. Das ist irgendwie so das, was mich packt.
Ja, das stimmt. Die Gemeinsamkeit ist schon klasse. Also das ist beim Rollenspiel halt auch einfach klasse, dass du halt auch gemeinsam, gut, ich dadurch, dass ich das ein bisschen länger schon betreibe als Rollenspiel, bin ich auch schon Szenarios gewohnt, wo es eher konfrontativ wird, wo dann die Hintergründe der verschiedenen Spielercharaktere und Figuren so ein bisschen konträr laufen und es eher so ein bisschen auf Konflikt ausgelegt ist. Das sind dann sogenannte One-Shots, das spielt man dann einmal und erfreut sich dann an den Erlebnissen, die man so hatte, auch wenn vielleicht keiner überlebt hat. Aber der Weg ist das Ziel auf jeden Fall. Und ja doch, das Gemeinsame ist definitiv auch ein tolles Spiel, wenn man irgendwie mit dem letzten Zug gerade noch es rausgeschafft hat, aus dem Zug zum Beispiel, keine Ahnung, oder wie auch immer. Und ja, das sind ja doch die Gemeinsamkeiten. Also,
aber wenn du schon den Rollenspielaspekt erwähnst, mit welchem Ermittler würdest du sagen, könntest du dich am meisten identifizieren? Was würdest du sagen, ist so dein Vibe?
Mein Vibe? Ich war schon immer irgendwie Daisy Walker-Fan. Also ganz ehrlich, also Daisy Walker hat es mir schon immer angetan, weil es diejenige ist, die dem verbotenen Wissen auf die Spur kommen will und in verbotenen Büchern rumblättert und aber eigentlich im Prinzip unschuldig ist. Ne? Also ist ja eigentlich nur eine Bibliothekarin kommt dann irgendwie ich glaube, Daisy Walker ist schon immer irgendwie so, ja, weiß ich nicht, also generell so von den Klassen her bin ich sowieso eher so der Schurk, also definitiv Lieblingsklasse ist Sucher und danach so teilen sich so ein bisschen Schurke und Guardian, Wächter, die Plätze 2. Also am wenigsten kann ich immer wie gesagt, das sind die Tricks da. Da muss man halt einfach ein bisschen sich im Deckbau mehr auskennen, um die Überlebenden und die Mystiker vernünftig zu spielen. Also da muss man schon.
Ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Mystiker-Fan.
Okay, Diana
Stanley finde ich auch ziemlich cool. Also der
spielt. Ja, Diana Stanley habe ich, wie gesagt, bei Gebrochener Kreis gespielt und hab mir, wie gesagt, auch über die ArkhamDB ein klasse Deck, hat echt Spaß gemacht, rausgesucht. Und also wenn die ans Laufen kommt, ist schon ordentlich, macht Spaß.
Ja, ich finde es halt lustig, am Anfang kannst du dem Begegnungsdeck quasi den Stinkefinger zeigen und einfach immer Nö sagen, wenn irgendwas Böses passiert. Mhm. Und irgendwann bist du einfach so stark, dass eigentlich nichts mehr eine Chance hat gegen dich.
Genau. Dann sagst du nur noch, komm doch.
Ja, genau. So, wir nähern uns jetzt auch schon der Stunde. Ich würde sagen, für dieses Mal machen wir an dieser Stelle Schluss, oder?
Ja, können wir sonst machen, genau.
Über das, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Ja, vielen Dank an dich und an die Community für tolle Erlebnisse und tollen Austausch und wie auch immer. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Also es ich glaube, man kriegt das mit, wie viel Spaß ich an der Sache habe, weil ich ja irgendwie ständig aktiv und online und ansprechbar bin. Wenn irgendwer Fragen hat, sprecht mich an, schreibt mich an. Irgendeine Lösung finde ich immer.
Wo erreicht man dich denn?
Meistens über die Facebook-Gruppe entsprechend. Und in Gelsenkirchen. Also bei mir schwebt auch immer, ich werde immer mal wieder angehauen, ob ich dich mal selbst ein Event machen möchte und wie auch immer. Ich komme selbst aus der Veranstaltungsbranche, habe da auch durchaus Erfahrung mit, aber man muss also jetzt sowieso in den Zeiten ein bisschen schwierig, aber ist ja auch immer mit Aufwand verbunden, man muss ja irgendwie auch eine Lokalität finden. Also ist nicht so, dass ich gerne sowas mal veranstalten würde. Ich bin immer in Gedanken am Plan oder gucken und wie auch immer, dass man da vielleicht mal einfach im Ruhrgebiet, also im Ruhrgebiet sind wohl auch relativ viele Leute, die Arkham Horror spielen. Berlin gibt es auch eine große Community. Ich weiß nicht, ob die sich alle untereinander kennen, aber es gibt in vielen Orten Deutschlands einige aktive Spieler. Vielleicht lohnt es sich auch einfach mal Stammtische zu etablieren oder sowas. Also ich bin auch zum Beispiel in der deutschen Lovecraft-Gesellschaft aktiv. Das ist ein Verein, der sich ein bisschen, ja nicht ein bisschen, also mit Lovecraft auseinandersetzt und alles drumherum und versucht da auch einfach mal den Erfinder, worauf dieser ganze Wahnsinn basiert, in den Vordergrund zu heben und den einfach mal ins Rampenlicht zu holen. Und aber ich glaube, durch die Brettspielszene und so wird der auch immer wieder bekannter, beziehungsweise eigentlich nur Cthulhu und nicht Lovecraft selber, sondern immer nur seine Figur, die er erschaffen hat.
Genau. Ja, ich denke, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kommt man schon recht schnell auf den guten HP Lovecraft, ne? Aber
genau.
Ja, hat ja auch ein paar, also ich habe mal auch ein paar Kurzgeschichten von ihm mal durchgelesen. Ist schon nicht schlecht geschrieben, muss man ihm schon lassen.
Genau. Ja, es gibt einige, die sind nicht so gut, einige sind aber dafür hervorragend. Also da gibt es einiges. Ansonsten nicht nur Lovecraft hat gute Sachen, Chambers hat auch ein paar gute Sachen geschrieben. Also der hat in seinem Umfeld ja auch etliche Schriftsteller gehabt, wo man sich Inspirationen suchen kann und wie auch immer. Und in der Neuzeit gibt es ja auch viele, die auf dem Zug aufspringen und das Erbe weiterführen können. Also da gibt es viele Sachen. Ja, wie gesagt, da könnte man jetzt auch noch mal stundenlang drüber sprechen. Genau.
Vielleicht beim nächsten Mal, wer weiß.
Ja, definitiv.
Ja, vielleicht schafft es ja erstmal dir doch noch ein Arkham Knights zu organisieren. Vielleicht sieht man sich ja auch da mal.
Genau, vielleicht sieht man sich da aus, genau.
Genau,
ansonsten. Also mein Gesicht ist mittlerweile, glaube ich, bekannt. Ich habe ja auch damals einmal bei Twitch schon mal, bin ich live in Erscheinung getreten und habe da das Live-Event vom Blob geleitet. Ja, also ich muss auch nicht gerne so immer so im Mittelpunkt stehen. Ich gehe auch einfach zu irgendeinem Event und quatsch dann so mit den Leuten. Also von daher. Ja. Genau, also ich wäre dringend für ein Treffen gerne live und wie auch immer, damit man mal einige Leute, die so aktiv sind, auch live sieht.
Nee, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du jetzt heute dabei warst. Vielen Dank.
Gerne, fürs gerne.
Vorbeischauen hier bei dieser Jubiläumsepisode. Nee, ich fand's cool, mal mit jemandem zu reden, der mal ein bisschen Dialog zu haben, ein bisschen über Arkham zu schwadronieren. Das macht genau. Schon viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Schaut ansonsten auch gerne mal rein bei aktenzeichen-arkham.de, schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen-arkham@gmail.com und ja, ansonsten viel Spaß mit der neuen Erweiterung, falls ihr die schon habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!